Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Und ich glaube, kurz danach ging dann auch das Gerücht rum, jetzt gibt es hier so eine Freikirche, Livepoint. Habt ihr schon 10, 11 oder wie viele Jahre sind es? 13, also dann gab es die wohl schon. Jedenfalls kann ich mich nur an die Gerüchte erinnern, als dann auch die Leute hier 200 Meter von hier, wo wir wohnen, dann auch gemerkt haben, da kommen nochmal so ein bisschen freikirchlichere Leute. Das hat sich auch erstaunlich schnell hier im Stadtviertel dann rumgesprochen. Aber herzlichen Glückwunsch, denn das bedeutet auch, man hat nicht nur was begonnen und man war mal irgendwie ein bisschen begeistert und dann hat man mal geschaut, was geht, sondern das hat jetzt schon richtig auch eine Konstanz und es ist über Jahre gewachsen. Und egal, wo wir Gemeinde bauen, gibt es immer wieder auch Herausforderungen, aber ihr seid noch gut dabei und das finde ich richtig klasse. Ja, ich selber stelle mich nur ganz kurz vor, denn ich war ja schon oft hier in der Gemeinde. Ich war selber 15 Jahre in Rumänien in Mission und Entwicklungszusammenarbeit ab 1991, also fast direkt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Dort habe ich in Siebenbürgen auch meine Frau kennengelernt, die Astrid. Und so ein Missionar gibt ja auch viel, aber ich habe dem Land auch was genommen. Das ist meine Frau, die habe ich mitgebracht hier nach Deutschland und war dann viele Jahre auch einer der Pastoren in der Stuttgarter Freikirche. Und die letzten Jahre war ich einer der Ältesten unserer Gemeinde in Schwabach. Und warum erwähne ich das hier auch? Weil es einfach auch schön ist über die gute Zusammenarbeit, die wir da mit der LifePoint-Kirche auch gehabt haben und so Dinge, die man gemeinsam angegangen ist. Und diese Ältestenschaft, die war einfach auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir einen großen Generationenwechsel in der Gemeinde hatten, noch vor 5 Jahren. Da war so eine sehr ältere Leiterschaft und ganz jüngeres Pastoren-Ehepaar. Und irgendwie braucht es da auch noch Menschen ein bisschen dazwischen. Deswegen habe ich mich dann auch da nochmal engagiert. Aber das läuft jetzt aus. Und was uns beschäftigt ist, wir haben einen neuen Standort von Schwabach aus in Neckarsulm gegründet. Und das sage ich nicht, weil ich hier irgendjemand abwerben will. Aber wenn ihr Leute kennt, die da irgendwo am Neckar wohnen und die sagen würden, oh, nach Wilsbach, das ist mir viel zu weit, dann könnt ihr sie mit uns in Verbindung bringen. Wir schauen, dass wir dort in Neckarsulm alles ein bisschen katholischer, ja, und auch nicht ganz so wie hier auf dem Land, wo wir jetzt wohnen. Da wollen wir wirklich auch, dass eine neue Gemeinde entstehen kann und das dürft ihr auch im Gebet begleiten. Ja, heute Morgen haben wir einen besonderen Anlass. Und es geht hier nicht nur um Israel und was ist seit dem 7. Oktober geschehen, da könnte man auch viel drüber sprechen, sondern wir wollen ein bisschen den Bezug richten auch an diesem internationalen Holocaust-Gedenktag. Was bedeutet das alles für uns auch nach so vielen Jahren, nachdem diese Befreiung von Auschwitz, die diesen Holocaust-Gedenktag ja auch gesetzt hat, bereits geschehen ist. Und normalerweise gehen wir im Predigtteil eines Gottesdienstes tausende Jahre zurück in den Text aus der Bibel. Das werden wir auch heute tun, aber jetzt gehen wir nur einmal etwas mehr als 80 Jahre zurück. In die Zeit unserer Eltern, Benjamin, du hast es schon angesprochen, die Zeit unserer Vorfahren und Großeltern. Und wir möchten jemanden zuhören, der damals gelebt hat. Und ich möchte dich bitten, die Audiospur reinzulegen und uns ein bisschen in lokale Dinge hier mitzunehmen. So, wir haben das vorhin schon mal getestet. Von daher klappt es auch richtig gut, wenn einfach auf dieses Audio Dokument gedrückt wird. Das will gerade nicht. Das ist ein bisschen schade, weil das vorhin richtig gut wollte. Das kriegen wir hin. Und bis das kommt, erzähle ich einfach mal ein bisschen. Denn warum gehen wir hier in diese Gegend? Alles, was weit weg ist, betrifft uns auch. Wir sehen es in Nachrichten, auch über die Zeit des Holocausts. können wir auch Filme sehen. Wir haben das alle im Geschichtsunterricht hier in Deutschland auch schon gehabt. Aber wenn etwas ein bisschen näher ist, uns betrifft, vielleicht sogar Leute betrifft, die wir kannten oder die unsere Vorfahren gekannt haben, dann ist es nochmal eine andere Sache. Und ich habe verstanden, jetzt klappt es, ja? Richtig super. So, braucht ihr noch ein bisschen? Jetzt will er wieder nicht. Wisst ihr zufällig, warum er vorhin wollte, als wir es getestet haben? Habt ihr das richtige Dokument? Ja? Okay, alles klar. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Und schauen. Schauen einfach in den Predigttext hinein. Glaubst du, du könntest auf der PowerPoint auf die Predigttextfolie gehen? Und dann lese ich den schon mal vor und in der Zeit findet ihr den richtigen Knopf, um die Audiospur auch abspielen zu können. Vorhin lief es ja super. Ich möchte, dass wir heute Morgen in Gottes Wort hineinschauen aus Jeremia 31, Vers 7 bis 11. Und da heißt es, denn so spricht der Herr, jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzt über das Haupt der Nationen. Verkündet, Lob singt und sprecht, gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen, als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Denn ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und verkündet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Klappt es bei euch jetzt? Richtig super.
Unsere Wohnung.
Soweit das Zeugnis hier aus Affaltrach, nur wenige Meter von diesem Ort hier weg. Ja, Holocaust, das war nicht nur irgendwo weit weg in Auschwitz, Majdanek, Treblinka oder Sobibor, sondern hier ganz nahe in unseren Dörfern und Städten, hier in Heilbronn-Hohenlohe. Und um das ein bisschen zu vervollständigen, möchte ich euch was vorlesen, denn aus Affaltrach sind nach Angaben der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem folgende Personen im Holocaust umgebracht worden. Und da dieser Begriff Yad Vashem im Hebräischen in Anlehnung an Jesaja 56, Vers 6 Denkmal und Name bedeutet und der Sinn dieser Einrichtung in Jerusalem auch ist, die Namen zu erhalten, wollen wir diese Namen hier auch nennen und ihrer heute gedenken, Menschen aus unserem Ort hier. Emanuel und Ludwig Grünwald, Benedikt und Isaac Kaufmann sowie Caroline Kirchhausen, geborene Kaufmann, Albert Levi, Hugo Levi und nochmal ein Hugo Levi, Aaron Lindner, Ernestine Schwab, geborene Lindner, Rosa Rothschild, geborene Lindner, Mina Mann, geborene Rothschild, Ernst und Sigmund Sels, Zivie Sels, geborene Bogdanov, eine Verwandte von der Fanny Bogdanov, die wir im Audio gehört haben, Arthur und August Thalheimer und Paula Nussbaum, geborene Thalheimer. Sie alle lebten hier, sie alle wurden in den Lagern der Nazis getötet. Die Fanny Bogdanov, von der wir hier Audio gehört haben, hat den Holocaust wie durch ein Wunder überlebt. Sie konnte nach England gelangen, wo sie bis zu ihrem Tod gelebt hat. Die meisten Holocaust-Überlebenden aber sind nach Israel ausgewandert. Viele sind inzwischen gestorben, aber ungefähr 160.000 leben noch dort in hohem Alter. Wir kommen gegen Ende der Predigt auch darauf. Ja, was predigt man an einem Holocaust-Gedenktag? Ist es nicht besser, als Christen an diesem Tag lieber den Mund zu halten und zu schweigen? Wir haben es auch im Audio gehört, es waren die Christen, nicht nur die nicht geholfen haben, sondern die ihre Witze gerissen haben. Welche Bibelworte können überhaupt passen? Wo gibt es Worte, die ausdrücken, was wir heute thematisieren? Und diesen Text, den ich gerade schon vorgelesen habe, vielleicht können wir noch mal einblenden, das ist nicht ein Text, den ich ausgewählt habe, weil ich denke, der passt irgendwie, sondern Holocaust-Überlebende, mit denen ich in Kontakt bin, die lesen ihn gerne und sie zitieren ihn und er hat für sie eine hohe Bedeutung. Und weil die Juden, auch wie wir Christen, das Alte Testament nicht nur lesen, sondern als Wort Gottes, genauso anerkennen, deswegen wird dieser Text auch in Israel sehr viel gelesen und ich habe ja schon ein bisschen die Abschnitte vorgelesen. Und da heißt es ganz am Anfang, jubelt, jauchzt, Lob singet. Passt es überhaupt für uns im Gedenken an den Holocaust? Die Antwort ist, es passt für die jüdischen Überlebenden, denn in diesem Bibelvers steckt auch ihre persönliche Geschichte. Gerettet hat der Herr sein Volk, den Rest Israels. Dafür sind sie dankbar, das werden sie nie vergessen. Sowohl das Leiden im Dritten Reich, aber auch die Rettung haben sie für ihr ganzes Leben geprägt. Und genau diese Rettung wird ja am 27.01. gedacht, dem Tag, an dem das KZ Auschwitz befreit wurde. Und von der Anzahl der weltweiten Juden ist ein Rest Israels geblieben. Es wurden aber 6 Millionen vernichtet. Warum jubelt, jauchzt, Lob singet bei so einem Anlass? Wir können heute dankbar sein, dass den deutschen Plänen, nämlich die Juden weltweit auszurotten, 1945 ein Ende gesetzt wurde. Wäre das noch einige Monate oder Jahre so weitergegangen unter Hitlers Herrschaft, dann wäre man diesem Ziel sehr, sehr nahe gekommen und so hat ein Teil überlebt. Jubeln können wir, dass es eben nicht vollkommen gelungen ist, was sich die führenden Nazis auf der sogenannten Wannsee-Konferenz vorgenommen haben, nämlich alle systematisch und organisiert zu ermorden. Lob singen können wir, dass die damals deutsche Vernichtungswelle, die ganz Europa und auch andere Teile der Welt erreicht hat, gestoppt werden konnte und gerettet hat der Herr sein Volk aus Deutschlands Vernichtungswut und diese Menschen konnten eine neue Zukunft leben. Der Staat Israel ist entstanden, in dem die meisten Holocaust-Überlebenden hingezogen sind. Und diese schwachen Personen, die hier aus den Lagern gekommen sind, haben dort einen neuen Staat gegründet. Und wie einige hier vielleicht auch schon wissen, nur wenige Minuten nach der Verlesung der Staatsgründung sind sie im Krieg gegen alle arabischen Nachbarn gestanden. So wie sie schwach aus Europa gekommen sind. Jesus hat im Neuen Testament in Johannes 4 einmal zu einer Nichtjüdin gesagt, das Heil, es kommt von den Juden. Und was haben wir Deutschen daraus gemacht? Wir haben diesen Begriff Heil zu einem zentralen Begriff der Nazi- und damals Regierungsideologie gemacht. Wir haben den Juden das Heil wegnehmen wollen und es uns Deutschen geben wollen. An unserem deutschen Wesen sollte angeblich die Welt genesen. Das Gegenteil war der Fall. Und wir haben es nicht nur denen weggenommen, denen es eigentlich auch zugesprochen wurde, den Juden, sondern wir wollten genau diese Juden dann auch ausdrücklich töten und auslöschen. Das ist nicht gelungen, wie so häufig in der Geschichte Israels, wenn nur noch wenige übrig waren. Gott hat eingegriffen, er hat einen Rest gerettet, er hat etwas übrig gelassen und er hat mit diesem Rest wieder Neues begonnen. Und deswegen ist heute nicht nur Holocaust-Gedenktag, sondern es ist auch ein Tag, wo wir auf Gott schauen und ihm dankbar sind für diese Güte, die er gegeben hat. Wir haben ein Heim in Haifa als internationale christliche Botschaft und dort lebt ein kleiner Teil von diesem Rest, der überleben konnte. Israel ist sicher auch ein Ort, nicht nur in den Medien, der eine gewisse Unsicherheit hat durch den Krieg und durch alle Raketenangriffe, aber für Millionen Juden ist es trotzdem der sicherste, für manche der einzig sicherste Ort auf dieser Erde. Als wir einen Holocaust-Gedenktag in der Vergangenheit hatten, noch vor dem 7. Oktober, da sagte uns die Holocaust-Überlebende Eva Erben, die nur wenige Kilometer neben dem Gazastreifen in der Stadt Aschkelon lebt, was sind die Raketen, die aus dem Gazastreifen kommen, im Vergleich zu dem, was ich in Auschwitz erlebt habe. Sie sagt, vor diesen Raketen kann ich mich im Bunker schützen. In Auschwitz konnte ich mich nicht schützen. Was ist nach 1945 passiert? Wir lesen hier in diesem Vers, siehe, ich bringe sie herbei aus dem Land des Nordens und sammle sie vom äußersten Ende der Erde. Und genau das ist geschehen. Gott hat diesen Rest gesammelt, die meisten aus dem Norden, aber auch aus den anderen Teilen der Erde. Und wie werden diese Menschen beschrieben in der Bibel durch den Propheten schon vor tausenden Jahren, die da gesammelt wurden, die als Rest zurückgekehrt sind? Das Wort Gottes sagt, unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende, sie alle zusammen als eine große Volksversammlung kehren sie hierher zurück. Mit Weinen kommen sie und unter Flehen führe ich sie. Ich bringe sie zu Wasserbächen auf einem ebenen Weg, auf dem sie nicht stürzen. Hier ist die Rede von denen, die nach Israel ausgewandert sind, in all ihrer Schwachheit nach den Lagern, in denen sie und ihre Vorfahren gelebt haben. Die Schwachen, die Gebrechlichen, die aus dem Norden, sie kamen nicht als Überwinder, sie kamen nicht als die Helden, sondern wie es im Text steht, mit Weinen und unter Flehen. Gezeichnet, geprägt, traumatisiert für ihr ganzes Leben und doch froh über die Befreiung und die Möglichkeit, endlich nach jahrtausendelangem Antisemitismus in Europa und vielen Pogromen, auch vor allem in Russland, an einem Ort zu leben, wo sie sich endlich sicher gefühlt haben. Und wo sind sie gelandet? Die trockenen Wüstenflächen Israels der Vergangenheit haben sie und ihre Generationen zu den Wasserbächen gemacht, von denen wir hier lesen. Ihre Kolonien sind Lichtblicke in der Wüste. Das schrieb einst nicht ein Jude über Israel, sondern der sogenannte und bekannte Lawrence von Arabien über die damals ersten jüdischen Siedlungen. Die bergigen Wege, auf denen Jesus und die anderen biblischen Persönlichkeiten noch unterwegs gewesen sind, sie sind zu ebenen Straßen geworden. Und ausgerechnet die schwachen Überlebenden der Shoah und ihre Nachkommen haben aus einem Wüstenstaat einen Hightech-Staat gemacht, dessen Technologie und Know-how heute weltweit gefragt sind. Was schwach ist vor der Welt, hat mit Gottes Hilfe Großartiges geleistet. Ist es jetzt alles nur Weltgeschichte oder, das fragen wir uns natürlich in dem Gottesdienst, hat es auch eine spirituelle Komponente? Darüber würden sich in Israel sicher auch säkulare und religiöse Juden streiten. Aber unser Text unterstreicht eine besondere Zusage Gottes. Und das ist auch wichtig für uns. Ich bin Israel zum Vater geworden und Ephraim ist mein Erstgeborener. So haben wir es gerade gelesen. An anderer Stelle heißt es in den Psalmen über Gott, er ist der Hüter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert. Und das gibt uns auch eine Zusage, eine Gewissheit in diesen Tagen des Krieges dort. Vielleicht habt ihr es gemerkt, unser Bibelabschnitt, der ist nicht nur für Holocaust-Überlebende und für Christen, die sich für Israel interessieren, sondern plötzlich geht es hier in diesem Text dann auch um jeden von uns. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, das sind wir, und verkündigt es auf den fernen Inseln, tun wir heute Morgen, und sagt, der Jeremia macht hier einen Riesensprung zu den Nichtjuden, den Nationen dieser Welt. Er schwenkt geografisch weg vom kleinen Land Israel, heute gerade einmal so groß wie unser Bundesland Hessen, zu den fernen Inseln, zu den Kontinenten hinter den Meeren. Er spricht die Nichtjuden an und er sagt, verkündigt unter den Nichtjuden die nun folgende Botschaft. Es hört sich fast an wie ein Missionsbefehl, steht aber mitten im Alten Testament. Geht zu den Nationen und verkündigt, das kennen wir ja eigentlich von Jesus. Was sollen wir nun verkündigen? Der Israel zerstreut hat, der wird es wieder sammeln. Und er wird es hüten wie ein Hirte seine Herde, denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Jeremia kündigt hier an, es wird eine große Zerstreuung geben, ganz direkt auch in seiner Zeit nach Babylon, aber eben auch über die ganze Erde. Das alles hängt für ihn auch mit Gottes Handeln zusammen. Er schreibt es Gott zu, der dieses Volk zerstreut hat. Er schreibt es aber auch Gott zu, dass er dieses Volk wieder hüten wird und wieder sammeln wird. Und genau das ist in den letzten Jahrzehnten, als Millionen Juden aus der ganzen Welt wieder nach Israel zurückgekommen sind. Menschen, die völlig außerhalb Israels gelebt haben, deren Vorfahren völlig außerhalb Israels gelebt haben für 1900 Jahre und die trotzdem noch wussten, wir sind Juden, wir gehören zu diesem Volk, wir halten den Schabbat und wir haben unsere jüdischen Feste. Überall auf der Erde war dies nicht zu zerstören. Und er sagt, verkündigt es unter den Nichtjuden. Geht hin, sprecht es aus, erzählt es auf der ganzen Welt. Denn es ist ein Wunder Gottes. Und dieser Text redet heute Morgen eben über mehr als nur über Holocaust-Überlebende. Er redet über einen Gott, der gut ist, der treu ist, der sein Wort hält und der auch seinem Bundesschluss nach tausenden Jahren noch gedenkt. Und das nicht nur gegenüber den Juden, sondern auch gegenüber uns, die wir im Bund von Jesus Christus auch dazugekommen sind. Im Dritten Reich sah es eigentlich so aus, als wären die Nazis und ihre Verbündeten stärker als die Juden. Aber, wie hier steht, aus ihrer Hand hat Gott seinen Rest entrissen und gezeigt, dass er sein Wort erfüllt. Und es heißt hier, er hat sie erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Das galt bis 1945, aber anschließend eben nicht mehr. Gepriesen sei unser Gott. Gott hat Gutes getan, aber vielleicht können wir auch in unserer heutigen Generation etwas tun. Wir beklagen das Leid des Holocausts. Gerade an diesem Gedenktag werden viele Reden gehalten, viele Kränze niedergelegt. Auch wir haben heute als Organisation noch eine Veranstaltung um 14 Uhr in Hessen, um 18 Uhr in Stuttgart. Da werden hunderte Menschen auch zusammenkommen. Wir schämen uns als Deutsche für das Furchtbare, was wir den Juden getan haben. Aber ihr Lieben, wir können nicht bei Gedenkveranstaltungen stehen bleiben, sondern wir wollen einmal den Holocaust-Überlebenden jetzt in ihren letzten Jahren auch ein bisschen Liebe, Wärme und Fürsorge geben. Und wir wollen auch aufstehen in Deutschland gegen den Antisemitismus in unserem Land. Ich habe erzählt, dass wir in Haifa ein Heim betreiben für Holocaust-Überlebende. Da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die sind ja alle über 90. Ja? Also wenn du das 1945 überlebt hast, kann man ja ausrechnen, muss heute eigentlich 90 oder älter fast sein. Mit manchen dort kann ich Deutsch sprechen, weil sie in den deutschen Lagern gewesen sind. Mit manchen spreche ich Rumänisch, weil ich lange in Rumänien war, weil sie in den rumänischen Lagern gewesen sind. Und sie erzählen nach wie vor ihre Geschichte. Und um euch da noch mal ein bisschen mit hineinzunehmen, können wir jetzt nicht alle ins Flugzeug steigen und so ein Heim für Holocaust-Überlebende mal schnell am Nachmittag besuchen. Aber ich möchte meine Frau bitten, ob sie uns hier auch noch was erzählen kann.
Ihr habt am Anfang eine Folie gesehen, wo eine junge Dame war mit einer älteren Holocaust-Überlebenden und die hatte so einen weißen Kittel an und ich möchte ein Zeugnis von ihr erzählen. Und zwar ist sie Physiotherapeutin und hat einen Freiwilligendienst gemacht, 2 Jahre in diesem Holocaust-Heim. Und zwar ist es genau in die Zeit gefallen, wo Corona war und diese Holocaust-Überlebenden sehr isoliert waren, weil sie nicht besucht werden durften, wie es wegen Corona auch dort sehr strenge Regeln gab. Und die eine Frau, um die sie sich gekümmert hat, da haben später ihr die Kinder und Enkel erzählt, die war sehr verhärtet aufgrund des Holocaustes und konnte auch der nachfolgenden Generation keine Liebe zeigen, weil sie so traumatisiert war, dass sie einfach so hart war, dass sie nicht wirklich den Kindern und Enkeln die Liebe, die sie gebraucht haben, ausdrücken konnte. Und was ist passiert in dieser Zeit, wo sie so alleine war und diese Physiotherapeutin Deborah regelmäßig zu ihr kam und sie besucht hat und ihr gedient hat, sie hat es einfach am Herzen als Christin, ihr die Liebe Gottes zu zeigen. Und nach konnte sie merken, wie das Eis schmilzt. Diese Frau kapiert hat, sie hat keine Ambitionen, diese Deborah ist da, ohne irgendeinen Gewinn davon zu haben, hier zu sein in dieser Corona-Zeit und schüttet einfach die Liebe Gottes über sie aus. Und mit der Zeit ist es passiert, dass ihr Herz immer weicher wurde und sie umarmt hat und Liebe ausgedrückt hat und so weiter. Und da kam es mal dazu, dass die Kinder und Enkel zu Besuch kamen zu ihr und gesehen haben, wie die Mutter mit dieser Deutschen umgeht. Und die waren voll schockiert, weil sie haben gesagt, das ist ungerecht. Wie kann das sein? Wir haben immer gehört von den Schlimmen, was die Deutschen unserer Mutter angetan haben. Und wir haben nicht solche Liebe bekommen, wie sie jetzt dieser deutschen jungen Frau ausdrückt. Und erstmal waren sie richtig gekränkt. Aber mit der Zeit haben sie Deborah kennengelernt und gemerkt, es gibt keine Ambition dahinter. Und sie schüttet einfach nur die Liebe aus. Und es gibt wirklich Christen, die an der Seite Israels stehen. Und das hat auch ihr Herz verändert, Deborah gegenüber. Sie haben sie aufgenommen wie in ihre Familie. Sie haben sie geliebt und haben ihr Liebe zurückgeschenkt. Und dazu ist mir die Bibelstelle eingefallen aus Jesaja 40, die sagt, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Und mein Mann hat schon erwähnt, dass ich im Kommunismus aufgewachsen bin. Wir haben unter Christenverfolgung gelebt. Wir mussten ganz heimlich Bibeln schmuggeln und weiterleiten unter Codeworten, unter der Gefahr, dass meine Eltern jederzeit ins Gefängnis kommen dafür. Und wir haben heute gehört, dass wir als Christen eingetropft sind zum Volk Gottes. Und wir können jetzt nicht nur sagen, gut, dass das so weit weg ist und dass es nicht mich betrifft, sondern es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, so wie ich möchte, dass mit mir umgegangen wird, wenn Christenverfolgung mal mich betrifft, so sollte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, wo ich habe die Freiheit, um dem Volk, zu dem ich gehöre, die Liebe Gottes zu zeigen. Und dazu möchte ich euch ermutigen.
Ja, vielen Dank. Was können wir tun in diesen Tagen außer Gedenken? Wir können auch aufstehen gegen Antisemitismus. Wir können dafür sorgen, dass der Slogan nie wieder auch Realität wird und bleibt. Und wir können deutliche Zeichen setzen in einer Zeit, wo Menschen in Deutschland auch vermehrt aufstehen, Tod den Juden und andere Parolen auf unseren Straßen auch rufen, wie es eigentlich seit 1945 in unserem Land nicht mehr geschehen ist. Manche dachten, es ist alles überwunden, aber wir spüren, der Antisemitismus ist noch präsent. Und Benjamin, ich fand es stark, dass du über deine Vorfahren gesprochen hast, denn wir erleben Ortschaften, wo Holocaust aufgearbeitet wird und massivster Widerstand in den entsprechenden Dörfern da ist, weil die Leute sagen, wir möchten nicht, dass unsere Vorfahren hier irgendwie verunglimpft werden. Das ist alles vorbei, wir haben nichts damit zu tun. Danke, dass du dich dem so offen gestellt hast. Und wenn wir ehrlich sind, bei vielen von uns wird es genauso gewesen sein wie bei den Vorfahren von Benjamin. Da brauchen wir überhaupt nichts schön zu reden. Und ihr Lieben, deswegen ist es wichtig, auch das Gedenken aufrecht zu erhalten. Auch wenn nach einer Umfrage 49% der Bundesbürger der Meinung sind, man sollte das Gedenken an die NS-Vergangenheit nicht aufrecht erhalten. Und auch wenn es nicht nur Menschen sind in Deutschland, die das so möchten, sondern auch Parteien, die für diese Absicht stehen, so denke ich, dass uns nichts Besseres passieren kann, als dass wir uns daran erinnern, damit es eben nicht mehr geschieht. Und man kann natürlich auch Holocaust-Überlebende unterstützen. Und ich möchte mich bedanken, dass heute Morgen diese Kollekte auch dafür verwendet wird. Ja, da gibt es keine Spesen, irgendwie Abzüge, sondern wir werden dieses Geld 100% nach Israel ins Heim für Holocaust-Überlebende senden. Da kommt jeder Cent an. Ich brauche kein Kilometergeld für meine 200 Meter. Ich brauche kein Mittagessen. Meine Frau hat schon eine Suppe gemacht. Es ist alles da und deswegen auch kein Geld für Strom und Wasser von irgendwelchen Büros. Alles Geld heute Morgen schicken wir nach Israel und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr daran auch teilnehmt. Ihr Lieben, heute Morgen versammeln wir uns frei hier in diesem Raum. Da freuen wir uns drüber. Aber ich möchte euch von einer Religionsgemeinschaft abschließend erzählen, die ihre Gottesdienste nur unter Polizeischutz durchführen kann. Wo es Stahltüren gibt, und zwar nicht nur eine, sondern mehrere hintereinander, damit nicht eingedrungen werden kann. Wo die Wände so gebaut werden, dass man Brandanschläge nicht oder nur sehr schwer verrichten kann. Wo überall Fernsehkameras sind, wo die Polizei vor dem Gebäude steht, nicht nur während eines Gottesdienstes, sondern manchmal auch die ganze Woche, deren Schulen und Kultureinrichtungen polizeilich nonstop geschützt werden müssen. Und das ist nicht in Pakistan, das ist nicht in Afghanistan, dort auch, aber das sind die Juden in Deutschland. Das ist die Situation auch der Synagoge in Stuttgart, wo ich jetzt nachher hinfahren werde. So leben Juden nicht irgendwo am Ende der Welt, sondern in unserem Land. Und alle, die sich für Religionsfreiheit einsetzen und alle, die sagen, es ist wichtig, dass Menschen sich frei versammeln können, um zu Gott zu beten, die sollten auch verstehen, das gilt auch für Juden in unserem Land. Das ist die aktuelle Situation. Es wäre schade, wenn diese Polizeipräsenzen sich noch verstärken müssten. Jede Mahnwache, jede Israel-Veranstaltung, die wir öffentlich draußen durchführen, braucht einen Polizeischutz in unserem Land. Ich bin das schon sowas von gewohnt, ja, dass mir immer auffällt, wenn da zu wenige kommen von denen oder manchmal haben sie es vergessen, ja, dann muss man die nochmal holen. Das ist leider die Realität in Deutschland heute. Und ihr Lieben, deswegen lasst uns aus diesem Gottesdienst herausgehen, nicht nur mit einem berührten Herzen, was war da im Holocaust und was war auch hier an unserem Ort, sondern lasst uns auch verstehen, wir haben eine Aufgabe in dieser Zeit, uns von den Vorvätern zu unterscheiden und nicht zu handeln, wie wir es vorhin im Audiobeitrag gehört haben, nämlich, wo die Fanny Bogdanow gesagt hat, und dann haben die Nachbarn nicht nur weggeschaut, sondern sich nicht mehr blicken lassen. Nie wieder ist jetzt und ich möchte euch einladen, das auch zur eigenen Losung im Leben zu machen. Wenn ihr einverstanden seid, dann wäre es doch schön, wir würden auch, weil wir hier in der Gemeinde sind, ein Gebet miteinander sprechen. Und wir würden noch für den Frieden Jerusalems heute Morgen auch beten, so wie das Wort Gottes uns das aufträgt. Es soll wohlgehen denen, die dich lieben, heißt es dort im Psalm gleich anschließend an die Gebetsaufforderung. Und ich weiß nicht, wie ihr es sonst macht, aber wenn man sich vielleicht zu dritt, zu viert, zu fünft zusammenfindet und einfach nochmal fürs jüdische Volk betet, in Deutschland, aber auch in Israel und für die gesamten Nachbarstaaten Israels und alle Konflikte und Probleme, die dort sind. Ich denke, dann haben wir heute Morgen auch mehr getan, als nur Info bekommen und zugehört. Dann haben wir mit der Kraft Gottes, die hier auch in diesem Raum ist, noch einmal im Gebet auch aktiv teilgenommen an den Dingen und Ereignissen in dieser Welt. Können wir das so machen, dass wir in Kleingruppen noch mal beten? Wer möchte, darf einfach ein bisschen aufstehen, dann fühlt man sich auch manchmal noch ein bisschen fitter wieder und wohler. Und betet einfach für den Schutz, für den Frieden, für die Menschen dort, für die Zukunft, dass Gottes gute Pläne mit Israel, von denen wir ein bisschen was gehört haben, auch geschehen und in Existenz kommen. Und ich werde es nach 2-3 Minuten im Gebet auch abschließen. Und himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass wir heute in anderen Zeiten leben, dass wir sagen können, der Herr hat Jakob losgekauft, er hat es erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er, dass wir selber auch Licht und Erlösung empfangen haben. Aber heute Morgen wollen wir auch hier von Wilsbach her Segen senden nach Israel, nach Jerusalem, nach Haifa, aber auch an all diese Orte, wo jetzt gekämpft wird, wo es schwierig ist. Herr, wir möchten beten, dass dein Wille geschieht in diesem Land. Wir möchten beten für den Schutz und die Bewahrung von Menschen, auch in all diesen Kriegswirren. Wir möchten beten für diese Generation von Holocaust-Überlebenden, die viel Leid erfahren haben, gerade von uns Deutschen, dass es gelingt, jetzt in den letzten ihrer Lebensjahren ihnen noch einmal Liebe, Fürsorge und Wärme von den Nachkommen derer zu bringen, die sie einst töten und verfolgen wollten. Vater, wir beten auch für die jüdischen Gemeinden in Deutschland, hier in Heilbronn und auch in Stuttgart in unmittelbarer Nähe. Wir möchten sie segnen, Herr, dass sie dich, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, auch wieder eines Tages in Freiheit anbeten können, ohne geschützt werden zu müssen. Vater, wir bitten dich auch angesichts des wachsenden Antisemitismus in unserem Land, dass es gelingt, hier auch die Verantwortlichen zur Tat zu ziehen, zu bestrafen, auch da, wo nötig, auszuweisen aus unserem Land. Vater, wir bitten dich auch,